Talk, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 335. Heute mit dem Rückblick auf NXT TakeOver 30. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist wieder der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo, es ist unser Start, oder nein, unsere Fortsetzung des arbeitsreichen Wochenendes.
Ja, aber so richtig, ne? Also bei mir ist es ja Freitag podcasten, Samstag podcasten, Sonntag podcasten und morgen machen wir natürlich dann auch gleich weiter, weil SummerSlam steht natürlich auch vor der Tür und da werden wir natürlich dann auch zeitnah die Review zu nachliefern. Heute Nacht gab es NXT TakeOver 30 und darüber werden wir heute sprechen und ich würde vorschlagen, wir legen da auch gleich los mit. Kai, erste Frage, hast du es live geschaut? Hast du es später geschaut? Hast du es gar nicht geschaut?
Ich hab's gar nicht geguckt. Ich rate einfach so ein bisschen mit, was passiert ist. Ne?
Bisschen Fantasy-Booking heute.
Genau. Das mache ich, denn du sagst dann, ob ich recht habe.
Genau. Ja, gib dir dann Sternchen für dein Booking.
Finde ich gut eigentlich.
Okay.
Die Leute lieben nämlich Fantasy-Booking. also ich habe versucht, es live zu schauen, beziehungsweise ich habe auch angefangen, es live zu schauen, hab dann aber, und es lag nicht am Match, sondern es lag an mir, da war der Wille zu wollen irgendwann nicht mehr da. Und zwar bin ich beim Ladder Match ausgestiegen, weil ich dann doch einfach zu müde war. Und ich, das Witzige ist, ich saß dann da auch, hab dann mit Tobi, mit dem guten Team Prost Tobi drüber gesprochen und gesagt, das war so komisch, weil damals, als irgendwie Sommerferien waren, so du bist dann an dem Tag morgens noch um 8 Uhr in die Schule gegangen. Und dann habe ich.
Sommerferien waren du.
Ja, dann habe ich ohne Probleme die Nacht durchgemacht.
Ja.
Oder ich habe auch gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, auch so vor 4 Jahren oder sowas, als ich noch in der Ausbildung war. Da habe ich einfach mit einem Kollegen den Rumble live geguckt und bin danach arbeiten gegangen. Wenn ich das heute machen würde, ne, könntest du mich irgendwie, weiß nicht, so vom Stuhl kratzen nach 4 Stunden.
Ja, auch an dir nagt der Zahn der Zeit. Headlock hat dich verbraucht, würde ich einfach mal sagen, in den letzten 4 Jahren.
Ja, wirklich. Ich muss ja auch hier Qualität abliefern, ne? Dafür bin ich ja bekannt.
Genau das. Also ich habe es mir im Nachgang angeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir war das dann auch ein bisschen zu spät. Dafür haben wir heute schon das Kinderzimmer gestrichen. Läuft. Ja, lass uns mal hier zu dem ganzen Geschehen mal da dann zu kommen, weil wir haben zum einen, ist ja ohnehin gerade ein wrestlingreiches Wochenende, wir haben SummerSlam noch vor der Tür stehen, ich weiß, dass wir beide haben auch WXW Shotgun to the Top geguckt, AEW war auch noch, SmackDown war auch noch und dann eben NXT hinten dran, also unfassbar viel Wrestling, was man hier schauen möchte und schauen kann und auch viel Gutes dabei, gerade bei NXT TakeOver ist ja immer ja die Hürde und die Messlatte relativ hoch und ich war im Vorfeld so ein bisschen skeptisch, was die Qualität der Card angeht und ich muss auch, um so ein klein bisschen was vorwegzunehmen, sagen, dass mich dieser Event nicht 100% überzeugt hat, gerade für so eine Jubiläumsveranstaltung. Und spannend ist ja auch gewesen, dass wir Mauro Ronello ja nicht am Mikrofon gehabt haben als Kommentator, stattdessen hat Corey Graves hier an der Seite von Vic Joseph und Beth Phoenix kommentiert, Mauro wohl in privaten Angelegenheiten verplant gewesen. Und wir starten natürlich wie immer mit der Kickoff-Show. Die ist ja bei NXT traditionell nur eine halbe Stunde lang. Und es gab aber diesmal auch ein Match. Und das war ein Three-Way-Tag-Team-Match zwischen Breezango, Burch & Larkin und El Legado del Fantasma, also Joaquin Wild und Raul Mendoza. Und die Sieger aus diesem Match sind die Number One Contender auf die NXT Tag-Team Championship. Der gute das habe ich trotzdem wieder vergessen. Santos Escobar. Irgendwie, dieser Name ist noch nicht in meinem Kopf. Ich habe ihn noch von damals als King Cuerno bei Lucha Underground noch im Kopf, aber irgendwie Santos Escobar ist noch nicht in meinem Hirn 100% angekommen. Ich weiß auch nicht genau, wieso.
Klingt doch einfach wie das mexikanische Gegenstück zu so einem Thomas Müller.
So ein bisschen. Aber der war auf jeden Fall nicht dabei. Der ist ja, hat seine Jungs hier zum Ring gebracht quasi und hat sich dann zurückgezogen. Und was mich hier an dem Match so ein bisschen gewundert hat, es fing eigentlich an als Tornado Tag und dann hat man doch wieder auf die Regeln zurückgegriffen. Aber ansonsten war das hier ein schöner Kickoff-Show-Sprint, so würde ich es mal sagen.
Ja, das ist also, das war irgendwie auch so schnell, dass mich das insofern gar nicht gestört hat, dass dann gesagt wurde, ja, jetzt taggen wir so und dann auf einmal taggen wir wieder so. Weil dann doch irgendwie immer mehr als 2 Leute im Ring waren. Auch häufig mal 4 Leute im Ring. Das ging dann irgendwie schon hin und her. Oder dann wurde einer umgehauen, ist raus gewesen. Dann wurde ein anderer wieder umgehauen. Also du hattest ja irgendwie mit 7 Minuten dauerhaft Action. Von daher, also hier wurde es ja nicht auf diese typische Tech-Team-Match-Art gesetzt. Dann wird einer ein bisschen isoliert. Sondern klar, du hast immer so Ansätze von irgendwas, aber es war dann doch ein sehr, sehr schnell geführtes Match, wo du einfach nur 7 Minuten lang Action hattest.
Und krasse Aktionen auch dazwischen. Also ich habe mir hier in meinen Notizen beispielsweise aufgeschrieben, Fandango tötet Wild nach einer Clothesline und wirft ihn danach mit der Powerbomb auf alle anderen aus dem Ring. Also da waren schon spektakuläre Aktionen dabei und gerade auch ein Raul Mendoza, finde ich, hat hier wirklich einige Aktionen abgerissen, die mich sehr beeindruckt haben. Da war mal so ein Ausweichmanöver dabei, wo er durch die Seile gesprungen ist, dann dieser Corkscrew vom Top Rope, also das ist ein Mann, ich finde, der profitiert extrem davon, dass er jetzt in dieser Gruppierung mit drin ist. Wie siehst du das?
Ja, sowieso. Also ich muss aber auch sagen, dass ich den Joaquin Wild ziemlich cool finde. Also ich, der ist mir, glaube ich, damals bei dem, war der nicht in diesem neue Stars-Turnier dabei?
Ja, genau. Ja.
Genau, also da hat der mir auch sehr gut gefallen. Und aber auch Mendoza, also ich mag die Art, wie sie zusammenarbeiten. Also klar, man kann wieder sagen, ist so die NXT-Lutscher-Hausparty in cooler. aber wenn man sie doch
in irgendwie böser so, vor allem.
In böser, aber wenn man die doch hier so darstellt und die beiden ihre Aktion zeigen, finde ich das eigentlich ziemlich cool. Was ich generell loben muss, wo wir schon ansprechen, dass du hier dann doch schon so verschiedene Stile drin hattest. Also ich meine, auch so ein Fandango und Breeze zeigen ja eher schnellere Aktionen. Klar, hier Legado del Fantasma hat auch dann viel Highflying, aber ich fand es auch gut, dass du dann wieder einen Lorcan und Birch drin hattest. Gerade auch ein Birch, der einfach mal an jemanden umkloppt.
Ja.
Und sagt so, ja, Schönheit, schön und gut, aber ich bin hier für die Effizienz da.
Genau, das angesprochene Turnier war übrigens das NXT Breakout Tournament, was wir da gehabt haben.
Was der Edge gewonnen hat, der nicht mehr da ist.
Ja, schade, hat den Breakout nicht geschafft. Joaquin Wild kennt man auch noch von Impact, DJZ kennt man den beispielsweise noch und ja, generell echt ein talentierter Mann, der ja auch da Verletzungsprobleme gehabt hat, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und trotzdem, hier, ich bin da komplett bei dir. Also die Mischung hat hier wirklich Spaß gemacht. Es ging wirklich hin und her und hin und her. Und da waren wirklich auch flotte Aktionen dabei. Und dann hat es eben zum Ende, erstmal gab es ja diese Kombination aus der Spanish Fly und dem 450, also Spanish Fly von Mendoza und dann eben der 450 gegen Joaquin Wild. Und dann ist es so ein bisschen ausgeartet, also Breeze, der vorher noch die Aktion eingesteckt hat, war dann plötzlich mehr oder weniger wieder fit und hat dann ja so ein bisschen den Sieg abgestaubt, hat den Superkick gezeigt gegen Oney Lorcan, der vorher noch den Uppercut gegen Joaquin Wild gezeigt hat hier und dann war dieser Kampf gelaufen und Breezango sichern sich dann hier eben ihren Shot natürlich auf das Titelmatch gegen Imperium, also ist das eine spannende Kombination für dich? Breezango gegen Imperium?
Also wir hatten es ja schon, also die Paarung. Genau, ne? Mit einem der witzigsten Entrances, finde ich, wo Breezango da Imperium nachgemacht haben. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ja.
Und auch für alle Leute, die zuhören, unbedingt anschauen. Also das Video heißt Breezango mocks Imperium. Das ist unfassbar witzig. Liebe ich ja. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist bei dieser Paarung, ist das jetzt so dieses, also läutet das jetzt ein, alles klar, Imperium, so danke, dass ihr hier wart, auch alles cool, aber wir haben es ja auch dann gesehen, NXT UK geht weiter, wir brauchen euch an der Seite von Walter, kommt bitte wieder zurück, weil wir jetzt hier tapen und euch da brauchen.
Wirklich, spannende Spekulation auf jeden Fall, kann ich mir durchaus vorstellen, andererseits Breezango als Vorreiter der Tag Team Division.
Also, verdient hätten sie es sich.
Ja, aber ich glaube eben, dass es da vielleicht andere Teams gibt, die an dem Titel mehr wachsen könnten als Breezango, so sehe ich das.
Ja, aber ich glaube, dass die bekanntesten sind, für sich die meisten Leute interessieren. Also auch wenn wir jetzt hier auch einen Lorcan und Birch mögen oder auch Legado del Fantasma, böse gesagt, also ganz böse gesagt, für die interessiert sich halt keiner, ne?
Ja, hast du dich noch, Undisputed Era geht halt immer in irgendeiner Form. Ja, gut,
klar, aber das ist halt auch zum Beispiel. So, gib halt Charlotte nochmal den Frauentitel, ne?
Willst du damit sagen, die Undisputed Era ist die Charlotte von NXT?
Yes.
Okay, das lassen wir uns auf dem T-Shirt drucken. finde ich einen interessanten Einwurf, weil, wie du schon gesagt hast, da können wir ja so einen kleinen Vorgriff machen. Es wurde ja angekündigt, dass NXT UK hier zurück sein wird. Und zwar ja geht es am 17. September geht es weiter mit der normalen Season. Und bis jetzt ist ja auch noch NXT TakeOver Cardiff für den 25. Oktober gesetzt. Also dafür gibt es weder Absage noch Zusage. Vielleicht wird das auch eine Empty Arena Show, vielleicht mit weniger Zuschauern. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht genau, wie da die Corona-Bestimmungen sind. Plus es ist noch 2 Monate hin, da kann sich auch noch vieles ändern, wie wir ja aktuell sehen. Aber NXT UK geht weiter und ich denke, man wird dann jetzt quasi schon auf die Tapings hinarbeiten und deshalb ist es nicht unmöglich. Andererseits, dadurch, dass du ja tapest, kann man da vielleicht auch quasi einen Spagat machen, dass die beiden Jungs da eben hin und her reisen müssen.
Ja, aber willst du die jetzt aus Amerika nach UK einfliegen für Taping, dann wieder hin und her? So, also gerade mit Corona und Quarantäne nach Einreise und sowas.
Ja, du hast recht, ja. In der Theorie wird das gehen.
Ja, auch, weil wir immer sagen, ganz ehrlich, da scheiße ich drauf. So, die catchen da jetzt, stecken nochmal 4 Leute an, lecken nochmal 3 durchs Gesicht und fliegen wieder zurück. Also.
Die Bushwhackers hätten heutzutage echt einen schweren Stand, sage ich mal.
Stimmt. Die hätten jetzt auch so gar keinen Bock mehr. Oder genau würden halt jedes Match gewinnen, weil jeder von im Vorhinein aufgibt.
Auf jeden Fall hier, Breezango gewinnen das Ding. Ich finde es eine interessante Entwicklung, sagen wir es mal so, dass das Match zwischen Breezango und Imperium natürlich ganz klar verteilt, die Rollenverteilung, Heel Face irgendwo. Ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen, dass hier Breezango den Titel holen und dann eben ja hier wirklich dann auch als festes Team weiterhin funktionieren und immer eben die Division erstmal so ein bisschen anführen. Ich glaube aber nicht, dass das, wenn der Titel wechseln sollte, dass das hier ein langer Run würde.
Also ja, sie werden jetzt hier nicht das Ding 300 Tage halten, ne?
Genau.
Aber ich sag mal, an so Fanfavoriten, daran können ja auch die Heels dann gut wachsen, gerade wenn sie noch nicht so etabliert sind.
Genau, also das könnte dann zum Beispiel auch Legado del Fantasma zum Beispiel sein.
Das ist kein Thema.
Genau, das war die Kickoff-Show, kurz und knapp. Und danach ging es dann auch in den eigentlichen Event hier rein. Erstmal, es war natürlich der 30. Takeover-Event, den wir hier gehabt haben. Es gab ein bisschen das Logo und so ein bisschen Erinnerungen dran, was in den vergangenen Jahren passiert ist bei Takeover-Events. Und dann gab es natürlich auch das Intro mit ganz vielen Rückblicken und natürlich auch mit Metallica, die hier den Theme-Song beigesteuert haben. Wie hat es dir diesmal gefallen? Also das ist ja bei NXT TakeOver so traditionell, dass da eher die rockigen und etwas härteren Töne angeschlagen werden. Wie hat dir diesmal Metallica hier gefallen?
Also ich mag halt Metallica gar nicht, ne? Also ich finde die einfach richtig egal. So, das, ja, ach, egal, alles, was ich jetzt sage, dann sagen wir dann nur Leute, ach, der Kai soll sein Maul halten. Also, deswegen sage ich einfach, ja, fand ich nicht so toll.
Darf ich jetzt einfach sagen, Kai, halt dein Maul? Ich fand's cool, dass sie dabei gewesen sind. Und ich mag Metallica auch. Also.
Ja, du bist halt auch ein alter Mann, also wie halt Metallica und Leute, die Metallica hören. So, jetzt habe ich es gesagt.
Ja, wenn du das so meinst, aber lass mal einfach mal so stehen. Also ich fand's cool, dass wir die hier gehabt haben, großer Name irgendwo und Moth Into Flame. Auch ein cooler Song. Natürlich typisch Metallica, muss man auch mal ganz klar sagen. Also wenn Metallica nichts anfangen kann, kann man auch mit dem Theme hier nichts anfangen. Das ist absolut logisch.
Aber halt gerade, weil du gesagt hattest, hier für Nummer 30 hättest du eine größere Aufmachung gewünscht. Ich glaube halt schon, dass sie den Umständen entsprechend schon cool was rausgeholt haben. Auch gerade noch mit so eigenen Trons und sowas, mit diesen 3Xen, wo dann verschiedene Sachen, ich fand, die kamen zum Beispiel bei dem Entrance von Damien Priest ziemlich cool zum Einsatz.
Ja.
Also das haben die hier schon geil gemacht und den Umständen entsprechend somit das Beste rausgeholt. Klar wäre ein Takeover 30 viel größer gewesen, wenn wir dieses ganze Corona-Ding nicht hätten, ne? Da müssen wir nicht drüber sprechen. Auf jeden Fall.
Mich hat das hier so ein bisschen an die Stage von WrestleMania 30 erinnert. Also so rein von dem Build-up her.
Ja, ja. Also wir hatten ja auch da diese 3 X'e dann, glaube ich, bei WrestleMania 30 auf der Stage.
Genau das, ja. Deswegen, das war so meine Assoziation damit, aber das ging dann auf jeden Fall ganz ordentlich los, sagen wir es mal so. Und der Opener war dann das Match zwischen Finn Balor und Timothy Thatcher. Die beiden haben eine längere Fehde schon verstrickt. Und ich musste natürlich an dich denken, Kai. Der gute Timo hier gleich im Opener der Jubiläumsveranstaltung. Das war doch was für dich, oder?
Ja, sicher. Ich habe dann auch gesagt, stell mal vor, wir würden einfach da sitzen in der Halle oder so und dann einfach ganz laut "There's only one Tim Thatcher" chanten. Der wird sich einfach richtig freuen und sich denken, warte mal, ich bin doch gerade gar nicht in Oberhausen. Würden wir unseren Tim richtig verwirren. Ach ja, also ich liebe den Mann, ne? Ich finde das geil, alles richtig gemacht, der ist genau zur richtigen Zeit rüber gewechselt. Ich gönne den da jeden Erfolg. Hab natürlich auch aus Spaß gesagt, komm, Tim, hau das halbe Hemd da weg oder sowas und Finn Balor, der kann ja nix, So. In guter Alter irgendwie Andy-Manier, so 60 Kilo, das sind 2 mehr als du, Baylor. Nee, aber das hat schon Spaß gemacht. Also ich finde auch, also es war natürlich sehr wahrscheinlich, dass hier ein Baylor gewinnt, weil Baylor auch einfach ein verdammt großer Name ist. Muss trotzdem sagen, dass hier ein Thatcher sehr viel zeigen konnte, sehr stark, sehr dominant dargestellt wurde, wo dann Baylor immer so ein bisschen mit seiner Schnelligkeit oder sich irgendwie rauswinden konnte und dann da doch noch den Sieg geholt hat. Und es war ja auch mehrfach knapp, gerade mit den Submissions, was ich dann auch geil fand, wo dann Thatcher diesen Half Boston Crab angesetzt hat, mehrere Tritte gegen den Kopf bekommt, du denkst dir Wrestling typisch, ah, okay, jetzt löst er den Griff und dann zieht er dann eben doch durch, weil es ist halt eben unser Thatcher, ne? So ein paar Tritte gegen den Kopf beeindrucken den Mann auch nicht.
Also, der hat schon viel Schlimmeres eingesteckt.
Wollte ich gerade sagen. Also ich mochte das, also hier gehen definitiv beide als Sieger raus.
Das ja. Mich wundert es fast, dass dir der Kampf so gut gefallen hat, ehrlich gesagt. Also, weil das ist ja eher so ein richtig typisches Wrestling-Match gewesen. Also ja,
ist auch ein typisches Thatcher-Match, ne?
Genau, ein absolut typisches Thatcher-Match hier
gewesen. Aber lieb ich ja.
Das stimmt. Wir haben auf jeden Fall hier einen Tim Thatcher gehabt, der natürlich das Match auf den Boden bringen wollte. Das hat man immer gesehen. Also, hat seinen Gegner immer wieder auf den Boden gebracht, dann da mit Kniestößen in die Rippen bearbeitet, die übrigens immer noch richtig hammerhart aussehen irgendwo, also wenn der da reinkickt. Also das ist sehr glaubhaft, was Tim Thatcher da macht. Und ein Finn Bálor, der immer wieder versucht hat zu kontern und da eben, wie du schon richtig gesagt hast, mit den schnellen Aktionen irgendwo da wieder versucht hat, seine Nadelstiche hier zu setzen. Was ich aber ganz interessant fand, war den Single Leg Boston hier eben angesprochen. Ich finde, dass natürlich das Verkaufen dieser Aktion, das sich ja wirklich durch den gesamten Kampf gezogen hat. Also diese Angriffe auf das Bein von dem Finn Bálor, die waren ja schon sehr dominant und das hat auch einen Teil der Geschichte ausgemacht. Beim ersten Coup de Grâce zum Beispiel, den Finn Bálor gezeigt hat, da ist ja ein Tim Thatcher ausgewichen und ein Finn Bálor dann gleich so, hat gezeigt, mir tut der Knöchel weh und da haben die Aktionen eben ihre Wirkung gezeigt, die im Vorfeld da angesetzt worden sind. Dann gab's den Single Leg Boston und dann aber zum Ende hin hat man das so ein bisschen vernachlässigt, weil dann gab's ja dann doch eben diese typische Kombination aus den Double Stomps, aus dem Coup de Grâce und dann eben den anderen Aktionen. Hat dich das so ein bisschen gestört, dass man das hier nicht konsequent durchgezogen hat?
Schon, weil halt auch gerade irgendwie dann nach diesem Single Leg Boston dann auch viel wieder der Arm angegriffen wurde, wo ich mir auch gedacht habe, ja, aber du hast ja gerade eigentlich viel das Bein bearbeitet, warum bleibst du denn jetzt nicht dabei? Also das, ja, also ja, klar, kann man kritisieren, sollte man auch, wenn man konsequent ist, kritisieren. Aber ich habe es dann irgendwie ausgeblendet, wenn ich ehrlich bin. Weil muss aber auch trotzdem sagen, ich finde, so langsam sollte auch ein Finn Bálor den Coup de Grâce als seinen Finisher-Signature irgendwie abschaffen. Weil der Move sieht immer cool aus, bis er connected. Dann sieht er immer doof aus, weil er irgendwie dann so nach hinten fällt oder so nach vorne fällt. Also du kannst den Move irgendwie nicht geil durchbringen.
Das stimmt. Also da bin ich bei dir. Ich finde auch, dass dieser Double Stomp zwar irgendwie beeindruckend aussieht, aber er dann doch nicht so diesen Impact hat. Deswegen finde ich es auch gut, dass er hier jetzt ja dann auch nicht mit dem Coup de Grâce gewonnen hat, sondern mit dem 1916. Finde ich da auch passender. Und generell, dass er da auch wieder diese etwas bodenständigeren, härteren Aktionen da wieder mit ins Spiel bringt, wie auch diesen Lifting Reverse DDT, den wir zwischendurch gesehen haben, das passt schon. Aber ich muss sagen, dass ich inzwischen trotzdem so ein bisschen Probleme habe mit Finn Bálor Matches, weil die sich irgendwie immer gleich anfühlen.
Das sage ich doch schon seit Jahren.
Ja, ja. Und inzwischen, es wird halt deutlicher. Wir haben ja alle so ein bisschen drüber philosophiert, wird ein Finn Bálor sich weiterentwickeln, wenn er bei NXT ist oder sonst irgendwas. Aber tatsächlich sehe ich das nicht. Der ist immer gut für gute Matches, aber die meisten Matches rangieren eben immer auf so einem, hat mir gut gefallen Niveau, aber sind selten da drüber.
Ja, also die Matches unterscheiden sich wirklich nur durch den Gegner und die Aktion des Gegners.
Also genau, durch den Stil des Gegners vor allem
auch. Ja, genau. Aber also letztendlich ändern sich aber die Aktionen eines Bálor dadurch nicht. Also so, du hättest auch jetzt einen Priest oder einen Cameron Grimes oder einen Gargano oder einen Dream reinstellen können. Das wäre, abgesehen jetzt von den Moves, die Gegner bringen, das gleiche Match gewesen. Du hättest den Coup de Grâce wieder gesehen, du hättest irgendwie wieder so einen Slingshot gesehen, dann wieder seinen Dropkick. Aber, also, klar, jeder hat ja seine Signature-Moves, aber bei einem Bálor ist es wirklich, kennst du ein Match, kennst du alle.
Ja,
das zeigt sich immer mehr.
Ja, das wird eben schon relativ deutlich, obwohl man da eben auch sagen muss, trotzdem ist es alles gut, was er macht. Das,
ja, natürlich.
Da wollen wir ihm gar nichts wegnehmen hier irgendwo. Mir hat auf jeden Fall aber auch hier die Darstellung von Tim Thatcher recht gut gefallen. Also er war wirklich diese Wrestling-Maschine, um es mal so auszudrücken, der dann auch immer, wenn sich die Chance gegeben hat, eingegriffen hat, der auch immer auf die Harte gesetzt hat und wirklich keine Chance ausgelassen hat, hier seinen Gegner zu bearbeiten. Und das mag ich gerne. Und ich muss auch sagen, dass ich den Eindruck habe, dass er noch weiter an der Mimik und an diesem Psycho-Wrestling-Coach-Ding da noch ein bisschen weitergearbeitet hat, oder?
Du siehst aber auch immer, dass er noch immer seine typische Mimik und sowas drauf hat und seine Art. Also ich glaube, das wird jetzt alles nochmal so ein bisschen fürs Fernsehen angepasst, ne? Aber ich finde es schön, dass er so bei seinen Wurzeln bleibt. Weißt du, was ich meine?
Ja, auch diese typischen Aktionen, wenn er dann der Gegner am Hals packt irgendwo und ihm dann die Ohrfeige runterknallt und so. Da geht auch bei mir so ein bisschen das Herz auf, das muss man ja sagen. Wir haben da ja einen Softspot für einen Tim Thatcher. Und ich habe dir ja schon ein paar Mal gesagt, auch wenn man den, also ich habe ja da mal ein Conversation-Interview mit ihm gemacht. Und der ist wirklich einer der nettesten und höflichsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Und ich wünsche ihm da auch einfach alles Glück, dass er da weiter bei NXT erfolgreich ist. Und wie du richtig gesagt hast, ne, bester Zeitpunkt, um rüberzugehen, kurz vor der Corona-Krise, besser, dass sie machen können. Und das Match hier war auch echt gut, muss man sagen. Aber war so ein bisschen so ein langsamer Start eigentlich für NXT Takeover-Events, oder?
Ja, das war ja schon dieser Knaller, ne, den du sonst immer hast.
Genau, sonst haben wir oft so Tag-Team-Matches gehabt, die einen dann so komplett wegballern. Hier, das war doch sehr ground-based, sehr viel Wrestling irgendwo. Schon gutes Storytelling, aber eben eine etwas andere, ja, etwas anderes Tempo, als wir das sonst gewohnt sind. Mehr Tempo, das ist ein gutes Stichwort, das bekommen wir dann im nächsten Match. Natürlich, wir haben davor noch gesehen, dass wir hier ein paar Gäste im spärlich besetzten Publikum logischerweise irgendwo haben. Da haben wir dann zum einen noch Keith Lee und Mia Yim gesehen, die auf dem Weg in die Halle sind und eben auch Bayley und Sasha Banks, die dann hier ja auf den Rängen gewesen sind. Später haben wir noch einen Cesaro gesehen, die sich diesen Event natürlich nicht entgehen lassen wollten als ja ehemalige Titelträger hier bei NXT. Next Match, ich habe es gerade angesprochen, da haben wir das Leiter-Match um die North American Championship und da treffen aufeinander Bronson Reed, Cameron Grimes, Damian Priest, Johnny Gargano und der Velveteen Dream. Du hast gerade schon den Entrance hier von Damian Priest angesprochen. Den fand ich richtig geil, muss ich mal sagen.
Ja, also ich mag den ja auch. Also ich finde auch mit diesem dummen, ich schieße meinen Pfeil auf die Leinwand, damit kriegst du mich auch. Ne? Das ist einfach, das ist halt ein geiler Effekt. Und dann, wenn ich im Ring stehe, schieße ich meinen Pfeil nochmal an der Decke. Das ist auch geil. Das Einzige, was ich affig finde, ist dieses, wenn er mal so ganz kurz richtig abrockt, so das kann er auch einfach sein lassen. Da hat er so ein bisschen was von Rhea Ripley geklaut. aber ich weiß nicht, der hat was. Also, ja. Der hat zwar auch so eine sehr komisch tiefe Stimme, aber weiß ich nicht. Also, ich weiß, der hat eine geile Ausstrahlung. Der weiß anscheinend auch, wie man feiert, wie wir danach gesehen haben.
Weißt du nicht, wie man parkt, nämlich genau neben dem Pool offensichtlich, aber der egal.
Der hat auch anscheinend gar keinen Bock auf Badehosen. aber dafür auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dann auch später das Bild mit Triple H oder einfach Triple H hinter diesem Jacuzzi stand. und dann so auf Priest gezeigt hat, während er da mit den zwei Frauen im Jacuzzi saß, dann auch so, yo, auch einfach ein gutes Bild.
Einfach mal Rockstar-Lifestyle, wieso denn auch nicht? Ja. Was mir gut gefallen hat, war hier ein Bronson Reed, der wirklich dann auch in dieser Bam Bam Bigelow-Montur hier reingekommen ist, das hat mir super gut gefallen. Und ich fand, das stand ihm richtig gut, oder?
Ja.
Oh, Kai ist kritisch.
Ich finde den stinke langweilig.
Ich fand ihn am Anfang auch relativ langweilig und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er ein bisschen gebraucht hat, bis er bei NXT ankommt. Aber inzwischen habe ich schon den Eindruck, als ob er sich so eingefunden hätte und als ob man für ihn so die Nische entdeckt hätte.
Ja, also hoffe ich für ihn, aber ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Hat sich aber generell auch so durchgezogen, dass dann ja Leute so eine Anspielung an andere Wrestler gemacht haben. Ich meine, Velveteen Dream kam ja auch mit seiner à la Scott Steiner raus.
Jetzt sah ein bisschen so aus, ja.
Ja, also das war ja auch, aber wir hatten ja schon mal, oder man sollte natürlich nochmal ansprechen, dass wir es, glaube ich, beide nicht so sonderlich toll finden, dass ein Velveteen Dream da jetzt drin ist in diesem
Match. Ja, das ist tatsächlich so ein Dämpfer gewesen irgendwie. Also man kriegt's nicht so ganz aus dem Hinterkopf raus, die Sache mit Speaking Out und mit den Anschuldigungen, die da gefallen sind. Man kriegt's nicht aus dem Kopf raus und die Art und Weise, wie WWE das so ein bisschen zur Seite gewischt hat, ohne offizielles Statement dann, ist eben da schon ein bisschen schwierig und bin ich komplett bei dir. Aber man hat ihn ja hier, abgesehen von so 1, 2, 3 Spots, ich finde, er hat jetzt nicht die allergrößte Rolle gespielt, der Velveteen Dream.
Nee, das ist also nicht dieses Velveteen Dream. Ich habe jetzt das Spotlight auf mir die ganze Zeit, ne? Vielleicht auch bewusst gewählt.
Grundsätzlich, es war ein sehr, sehr spektakuläres Match. Wir werden hier garantiert nicht alle Spots irgendwie erklären, aufführen können, weil, wie sich das für so ein richtiges Clusterfuck-Match gehört, da war hier eben unglaublich viel dabei. Mir hat jetzt gefallen, dass gerade in der Anfangsphase so ein bisschen der gute Cameron Grimes hier so seine Comedy-Spots bekommen hat. Also diese Sache, dass er da diese kleine Trittleiter irgendwie unterm Ring rausholt, dann haben wir zwei Leitern im Ring und der arme Cameron Grimes muss hier erstmal den Spagat zwischen den beiden Leitern machen. Hat das für dich so gepasst?
Also ich, eigentlich kann ich mit dem nicht so wirklich viel anfangen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich fand trotzdem auch gerade nach diesem sehr, sehr wrestling-lastigen Match war so ein Comic Relief am Anfang des Matches eigentlich ganz gut. Nur so zu zeigen, okay, wir hitten jetzt mal ganz kurz den Reset-Button. Hier habt ihr das Leitermatch, wir fangen mal kurz witzig an und dann gehen wir ins normale Leitermatch-Geschehen rein. Ich fand's gut, wenn ich ehrlich bin.
Ich fand das auch absolut in Ordnung und ich muss da auch sagen, dass ich nicht erwartet hätte, dass der einzige Trevor Lee bei NXT mir so gut gefallen würde. Ich konnte über die ganzen Jahre nichts mit ihm anfangen. Ich fand den sogar teilweise absolut grauenvoll. Und da ist wieder einer von den Fällen, wo ein paar kleine Veränderungen im Charakter, in der Darstellung und auch im Wrestling dafür sorgen, dass der auf einmal mir richtig Spaß macht. Also da hat man es geschafft, den irgendwie so ein bisschen so zu drehen, dass der auf einmal für mich funktioniert. Und ich finde, der hat da eine gute Rolle gespielt, also sowohl bei NXT selbst als auch hier in dem Match. Und der ist ja dann auch für so etwas clownigere Momente einfach wirklich gut. Und es hat ja auch von dem eigentlichen Match nichts weggenommen, weil dann im Nachgang ist es ja hart geworden und da gab es ja dann auch Durcheinander. Wir haben dann ja beispielsweise auch gesehen, dass wir eine kurze Allianz gehabt haben zwischen Johnny Gargano, Cameron Grimes und dem Velveteen Dream, die dann hier eben die beiden großen Männer Bronson Reed und Damian Priest hier weggehauen haben. Also das fand ich übrigens auch relativ clever, dass man das jetzt hier so gemacht hat. Grundsätzlich hat es mir dann aber auch immer wieder gefallen, wie man dann Leitern und Wrestler auch eingesetzt hat. Weil da gab es ja auch einmal diesen Moment, wo quasi alle irgendwie in die Ecke gepackt worden sind, inklusive der Leitern, und ein Reed einfach reinrennt und die alle platt macht. Das hat mir echt gut gefallen. Da waren ein paar innovative Sachen bei. Also wie hast du hier diese Anfangs-Mittelphase des Matches gesehen?
Also ich mochte generell den Mix zwischen Powerhouse-Aktion, die dann halt gerade auch in Bronson Reed natürlich gebracht hat. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Wir hatten nämlich auch diesen, wie heißt da, Tower of irgendwas, wenn sich
Tower of Doom hatten wir gehabt.
Genau. Ja. Aber ich glaube sogar mit 4 Leuten war das nicht irgendwie nochmal anders sogar. Also ich weiß es gar nicht. Also da war auch ja komplett, also wo alle beteiligt waren und durch den Ring geflogen sind. Oder auch ein Reed, der dann auch, wie heißen sie so, heißt das Senton?
Ja.
Also, wo dann auf die Leiter gesprungen ist, wo, glaube ich, Gargano und Dream, ich weiß es gar nicht mehr, drunter lagen. Dann aber auf der anderen Seite hat sie trotzdem auch immer auf, also als Kontrast zu schnelle Aktionen, wie zum Beispiel, wo Dream auf der Leiter stand und Priest ihm mit so einem Springboard-Kick den Fuß weggetreten hat.
Ja, fand ich super innovativ.
Ja, was auch sehr geil gesellt war übrigens von einem Dream. Ja. Also das sah wirklich cool aus. Das war nicht dieses, ich trete jetzt deinen Körper darunter, sondern das war irgendwie schlau gelöst und dann direkt hinterher, wo er dann diesen nochmal so ein Springboard zeigen wollte, dann aber direkt in der Luft von Gargano weggesuperkickt wurde, was auch sehr gut aussah. Also da wurde schon irgendwie mit allen, also du hast harte Aktionen, du hast schnelle Aktionen, du hattest schlaue Aktionen, du hattest aber auch krasse Aktionen, wie diese eingesprungene Sit-Down-Powerbomb von der Leiter, die Gargano gegen Cameron Grimes gezeigt hat, auf die andere Leiter, die dann so dazwischen gehangen war, zwischen Leiter und Seil, die auch sehr böse aussah. Du hattest hier wirklich für jeden was dabei.
Da ist unglaublich viel passiert hier in dem Match. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und man hat irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass jeder eigentlich hier gewinnen könnte. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass der eine stand massiv im Vordergrund oder sonst irgendwas. Klar, gegen Ende war es natürlich dann sehr stark ein Johnny Gargano und auch ein Damian Priest, finde ich, hat ein bisschen mehr geglänzt noch als andere. Aber jeder hat irgendwie so seine Spots bekommen. Du hast sehr vieles von dem schon gesagt, was mir auch gut gefallen hat. Ich fand diesen Leg Sweep da von einem Damian Priest, fand ich super smart. Ich fand es ehrlich gesagt auch ziemlich beeindruckend, als der gute Dream hier einfach mal jetzt diese Leiter rausgeworfen hat ins Plexiglas irgendwie. Das fand ich auch rein so vom Effekt her irgendwie ziemlich krass. Und dann haben wir ja auch wenn wir jetzt mal so richtig gegen Mitte, Ende gehen, da gab es ja dann auch wirklich diese Near Falls, also wo wir dann beispielsweise gesehen haben, dass, wir haben diesen Dream Valley Driver vom Dream gegen Gargano auf Priest, der wiederum auf dieser Leiter lag, irgendwie da noch gesehen. Ich mochte grundsätzlich, wie man hier die Leiterkonstruktionen aufgebaut hat. Also gerade dieses erste Gerüst, was man da im Ring gehabt hat, wo es dann diese, ich glaube, da gab es auch die Powerbomb, also diese Sunset Powerbomb von Gargano gegen Grimes, die übrigens auch nicht ganz gerade gewesen ist.
Nee, die hat sie auf Kante getroffen, ne?
Genau, das sah relativ übel aus. Aber ich mochte, dass das diese ganze Konstruktionsarien, die man ja sonst gerne mal so bei Leitern hat, weil es dann wird geschoben und künstlich gestellt und so. Und das kann, also mich nimmt sowas relativ schnell aus dem Match raus. Hier hat man das sehr homogen irgendwie ins Kampfgeschehen eingebaut. Da wollte, glaube ich, Grimes zuschlagen und sein Gegner ist ausgewichen und dann ist er eben da quasi stecken geblieben. Und das mochte ich ganz gern. Und dann haben wir auch hier diesen Mega-Spot gehabt, wo man dann eben auch einen Velveteen Dream aus dem Match genommen hat. Also wo ein Velveteen Dream fast am Gürtel ist und dann kommt ein Bronson Reed und kippt die Leiter quasi ja von nicht zur Seite weg, sondern einmal über Kopf mehr oder weniger. Und ein Dream macht dann noch einen kurzen Springboard auf das Top Rope und fliegt dann über die Guardrail durch die Tische draußen. Also das war auch spektakulär, oder?
Ja, definitiv. Also war vielleicht ein bisschen übertrieben, weil du auch denkst, gut, verstehe jetzt nicht, warum du noch extra weiterspringst durch die Tische, aber wenn dir das Spaß macht, Dream, dann tu das ruhig. Ja, aber das fand ich schon ziemlich cool. Das sah ja auch krass aus, ne? Also damit rechnet ja auch keiner. Aber wir haben jetzt da sehr viel gelobt. Was mir gar nicht gefallen hat, war das Einbinden von Candice LeRae. Das fand ich sehr nervig, wenn ich ehrlich bin. Das hätte ich da auch irgendwie nicht gebraucht, weil es mir zu prominent dargestellt wurde. Also ich mochte zwar diesen Splash, den dann Reed gezeigt hat, mit Candice als Rucksack.
Ja.
Aber an sich fand ich das unnötig.
Ja, es passt natürlich so ein bisschen zu dem Power-Couple, was die beiden irgendwie darstellen. Ich bin jetzt auch nicht so unbedingt der Freund von so Eingriffen. Andererseits bin ich aber dann auch eher dabei, dass das tatsächlich so ein bisschen der Dramatik noch geholfen hat, weil man natürlich gedacht, hier, der Gargano, der betrügt wieder und der ist jetzt ja ganz klar als Heel unterwegs. Und die beiden funktionieren ja auch gut zusammen. Und dann kam eben dieser Splash. Und da muss ich dann direkt an den guten Big Van Vader denken, der das damals mit einer Luna auf dem Rücken gemacht hat. Ich glaube, das war Rumble 98 oder sowas. Und das war schon, ich fand das da cool aus irgendwo. Ja, und ich konnte damit sehr gut leben, um es mal vorsichtig zu sagen. Also mich hat es nicht gestört tatsächlich. Sind wir unterschiedlicher Meinung.
Ja, das kommt vor.
Das soll mal vorkommen.
Ja, aber wie fandest du denn das Ende? Weil es war ja wieder, der Titel ist losgelöst. Zwei Leute halten aber fest. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal hatten. Aber das gibt es jetzt ja schon häufiger irgendwie, dass zwei Leute dranhängen von beiden Seiten. Und dann einer irgendwie weggetreten, weggehauen, was auch immer wird. Wie fandest du es? Wir hatten ja hier Priest und Gargano, die beide am losgelösten Titel hingen, bis dann einer losgelassen hat.
Genau, also vorher war es ja so, dass Gargano und Grimes ja oben gewesen sind und dann hat ja ein Gargano hier noch einen Grimes quasi runtergezogen, beziehungsweise dann auch einen Priest hat dann ja noch mit eingegriffen und Gargano hat ja dann auch probiert, hier ihn dann eben mit dem Gürtel noch zu schlagen und ich mochte dieses Hin und Her, mochte ich ganz gern. Im Endeffekt war es dann so ein kurzer Moment der Spannung für mich, muss ich sagen. Aber das hat jetzt dieses Match für mich nicht besser oder schlechter gemacht, sage ich es einfach mal so. Ich vermute, dir hat es nicht so gefallen.
Also ich mochte die Idee, aber es sah so vom Timing her ein bisschen blöd aus. Weil dann so Gargano wurde dann, ich weiß gar nicht, war so halb fast geschlagen oder getreten. Und dann lässt er irgendwie so langsam los, noch mit einer Hand dran und sagt er, ja gut, dann lasse ich jetzt komplett los. Also das sah nicht so sauber aus. Das ist aber auch jetzt wieder Meckern auf hohem Niveau.
Ja.
Also es hätte runder aussehen können. Also weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also das kann ich durchaus nachvollziehen. Für mich persönlich hat das irgendwie jetzt nicht das Match besser oder schlechter gemacht. Ich fand insgesamt hat mir so ein bisschen die große Story hier innerhalb des Matches gefehlt. Also ich fand super unterhaltsam. Das war aber so ein bisschen wie Michael Bay-Filme. Es hat immer irgendwas passiert, hat immer irgendwo geknallt. Ob ich mich jetzt da in 4, 5, 6 Wochen noch dran erinnern kann, weiß ich aber nicht. Wie ist es bei dir?
Das ist so ein bisschen das Problem, weil, also ich hatte hier mit Spaß. Ich hatte hier viele Spots, wo ich gesagt habe, ach geil, cool, oder auch habe ich so noch nicht gesehen, oder kreativer Einsatz von Leitern oder auch von Tritten und Menschen generell. Aber gerade als Ladder Match um den North American Championship muss es sich eben mit dem anderen Ladder Match um den North American Championship messen. Und da geht das Ding hier ein bisschen unter. Sei es jetzt so. durch die Besetzung. Also klar, wir wissen jetzt nicht, wie das Teilnehmerfeld, was wir jetzt hier haben, in 4 Jahren aussieht, wo dann die Leute stehen, die wir jetzt hier drin haben, ne? Aber das andere, ich glaube, das war ja sogar das erste Match, um den Titel überhaupt einzuführen, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Das habe ich auch seitdem noch 2, 3 Mal geschaut. Das hier werde ich mir, glaube ich, nicht nochmal angucken. Auch wenn es Spaß gemacht hat.
Genau, das ist halt das Ding. Also Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Das war super unterhaltsam und sehr, sehr launisch irgendwo. Das, was du angesprochen hast, das erste Match, das war bei NXT Takeover New Orleans damals, vor 2 Jahren. Da waren ja, Adam Cole hat das Ding damals gewonnen. Da waren dabei EC3, Killian Dane, Lars Sullivan, Ricochet und eben nochmal der Velveteen Dream. Das war tatsächlich irgendwie ein bisschen runder. Ich kann es dir auch gar nicht so genau sagen, woran das jetzt gelegen hat. Irgendwie war das hier war auch unterhaltsam, aber die Nachhaltigkeit hat dann so ein bisschen gefehlt, glaube ich. Aber ändert nichts dran, war ein gutes Match in meinen Augen, aber war eben dann nicht der absolute Showstealer. Und das habe ich mir tatsächlich hiervon so ein bisschen erwartet. Liegt aber vielleicht auch da wieder, vielleicht auch kein Publikum, keine Chance, kein Drumherum.
Ja, kann natürlich,
auch da, klar. Ne, das kann halt eben auch dafür sorgen, dass so ein Match dann vielleicht nicht ganz so groß wirkt, wie es dann vielleicht auf anderer Bühne gewirkt hätte. Deswegen schwierig. Aber insgesamt unterhaltsames Ding, oder?
Ja, also ich habe jetzt auch noch mal darüber nachgedacht. Das klingt jetzt auch alles viel, viel böser als eigentlich so. Also das Match, das ist schon echt cool gewesen, hat auch wirklich Spaß gemacht. Nur weiß ich nicht, ja. man muss es eben dann doch mit dem anderen Ladder-Match vergleichen und im Vergleich dazu geht es einfach ein bisschen unter. Und ich hatte mir, also ich habe auch einfach, also generell so bei den, als ich die Paarungen gesehen habe, zum Teilnehmerfeld habe ich auch mit einer anderen Besetzung in diesem Finale hier gerechnet. Also, aber wie gesagt, das war ein spaßiges Ding. So, wenn man es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall reinschauen, weil das ist, also 20 Minuten Ladder-Match, gut, macht Spaß. Nur eben, es war halt nicht dieser Showstil, wie man sich vielleicht erhofft hat, weil man an das erste Ladder Match gedacht hat.
Ja, sehe ich ganz ähnlich. Kommen wir zum nächsten Match. Da haben wir dann den Kampf zwischen Adam Cole und Pat McAfee oder McAfee, wie ich jetzt gelernt habe, wie er ausgesprochen wird. Ich habe immer gedacht, der ist McAfee und ich habe es anscheinend auch immer so in den Kommentaren reininterpretiert. Hier ist natürlich das Spannende an der Geschichte, dass für den Herrn McAfee ja das erste Match gewesen ist. Das erste Wrestling-Match war vorher Footballer und jetzt hier das erste Match, was er eben bestritten hat. Und man ist ja da immer besonders neugierig, wie so jemand, der neu ins Wrestling reinkommt, wie der sich schlägt. Wir haben das schon mal bei WrestleMania 11 gehabt, wo wir dann Lawrence Taylor gegen Bam Bigelow als Special Attraction gehabt haben, wo dann Bam Bigelow einen Lawrence Taylor zu einem, ich sag's mal, soliden Match gezogen hat. Und jetzt frage ich dich direkt erstmal vorweg, bevor wir hier so ein bisschen das Match an sich besprechen. Was hast du dir hier von einem Pat McAfee erwartet und was hat er dann im Endeffekt geleistet? Warst du überrascht von ihm?
Ich hatte dann doch schon irgendwie höhere Erwartungen, weil es ja auch vorher mal hieß, okay, der hat Bock, so der will das machen. Ich mochte ja auch den Aufbau, weil es mal wieder in der heutigen Zeit war. Oh, ist es, also wo du für 5 Minuten gedacht hast, ist es echt hier, was, Kayfabe, gibt's das doch noch? Das war eigentlich ganz geil, weil es dann ja auch so real aufgegriffen wurde, so ein bisschen, klar, irgendwann hast du gesehen, yo, das ist eine Storyline. Aber, um zu deiner Frage zurückzukommen, McAfee, ich sag's auch einfach weiterhin so, hat ja auch so verkündet, okay, ich bin heiß, so ich will das hier machen, so ich will auch nicht nur so ein Match haben und dann bin ich wieder weg, sondern ich würde auch gerne vielleicht mehrere Matches machen, ich bereite mich gut vor. Und um komplett vorwegzugreifen, das war für mich so ein bisschen das Showstealer-Match des Abends. Auch wenn es jetzt kein überragendes Wrestling-Match war, aber es hat mich sehr unterhalten, weil beide Teilnehmer hier das, was sie machen sollten, das, was sie verkaufen sollten, extrem gut verkauft haben.
Bin ich tatsächlich komplett bei dir. Es war ein Match, um so ein bisschen da rüber zu kommen, das sehr basic gehalten gewesen ist natürlich. Also man hat jetzt hier nicht die superschnellen Aktionsfolgen gehabt, gerade als dann Pat McAfee hier so die Offense gehabt hat. Da war es natürlich dann schon sehr basic. Klar, hier mal ein Dropkick, da ein Bodyslam und so.
Da war eine Clothesline.
Genau, aber das ist ja vollkommen okay. In Wrestling muss nicht immer der Canadian Destroyer gewesen sein. Da habe ich gleich auch noch was zu sagen. Den fand ich übrigens hier ganz, ganz furchtbar, den Panama Sunrise, weil er so künstlich gewirkt hat. Künstlicher geht's gar nicht mehr. Aber irgendwie haben die beiden das geschafft, dass man den hier das abgenommen hat. Man hat hier eine absolut homogene Feder aufgebaut. Man hat einen Pat McAfee, was auch immer, hier wirklich als den Arsch dargestellt, dann der es ja auch noch mal unterstrichen hat mit dieser Pre-Match-Promo, die er gehalten hat, wo er dann auch mit seinen Jungs hier rausgekommen ist und alle haben irgendwie Cole Sucks T-Shirts irgendwie auf haben sie angehabt und so.
Ja, das passt. Von Spreadshirt gemacht, richtig richtig freche Buben, ey.
So sieht's zumindest aus, genau. Und das hat aber insgesamt, wie ich finde, dann super gut zu dem ganzen Turnus hier gepasst. Und auch, dass dann Adam Cole natürlich gesagt hat, hey, du bist hier in meinem Ring irgendwo. Und ihn da am Anfang erstmal so ein bisschen rund gemacht hat im Sinne von, ja, dann gab's den Headlock, aus dem konnte er sich nicht befreien. Und dann gab's so ein bisschen hin und her. Und ein Pat McAfee flüstert sich da aus dem Ring, provoziert. Dann kommt die Undisputed Era raus. Und dann haben wir dieses Chaos. Und dann gab's ja diesen ersten großen Moment, wo dann Pat wirklich vom Top Rope, also vom Ringpfosten da außen, mit dem Somersault auf diese ganze Bagage da irgendwo springt. Und das war für mich schon so das erste Ausrufezeichen, wo ich mir gedacht habe, so, okay, also wenn er keinen Bock auf das hätte, was er hier gerade macht, dann wird er sowas nicht tun.
Ja, und das habe ich mir nämlich auch gedacht, also, weil er hat da schon, also der war ja auch geil gesprungen, ne? Also der war ja hoch, der war weit, also das war schon ziemlich geil. Das mochte ich und also das ist ja auch so ein Spot, der dann auf dem Network übrigens direkt beworben wird, so McAfee, Hits, bla bla. Also,
natürlich.
Weil der sah echt gut aus, also musste ich auch erstmal trauen.
Absolut, bin ich komplett bei dir. Das war ein spektakuläres Match. Trotzdem hat sich ja dann Cole zurückgekämpft. Es ging so ein bisschen hin und her. Und der nächste große Spot hier von einem Pat McAfee war ja dieses Ding, wo es ja vorher diesen es gab ja diesen Superplex. Das muss man auch mal sagen. Das war ja
dieser nächste geisteskrank.
Das war ja das nächste große Ding, wo Cole da quasi auf dem, wo die beiden auf das Top Rope gekämpft haben und ein Pat McAfee diesen Moonsault quasi springt, steht und dann einfach mal aufs Top Rope liebt, um es mal so auszudrücken, ganz englisch, und dann eben eine Superplex zeigt. Das war schon auch ein krasses Ding. Und der Typ, auch wenn der jetzt so vom Oberkörper her nicht die allerbeeindruckendste Physik irgendwie mitbringt, der hat doch schon einiges Athletisches drauf, oder? Also nicht nur die stärksten Beine der Welt, wie wir hier gesehen haben.
also steh erstmal diesen Moonsault, nenne ich das einfach mal, den er ja wirklich auch so picture-perfect gesprungen ist, ne? Also wirklich perfekt, zack, gerade gelandet, geil. Das sah auch nicht so irgendwie, oh, ich komme noch ins Stolpern aus. Und dann springen wir einfach so aufs Top. Wie hoch ist das? 1,50? 1,60?
Ah, nicht ganz, aber so, also bei mir ungefähr Brusthöhe, also ich würde mal sagen, keine Ahnung, so
1,40? Ja, so
1,40 würde ich mal, 1,40, 1,50, aber trotzdem,
das also ist ja nur ein dünnes so hoch,
Seil.
Ne? Also.
Ja, eben, und das ist nur ein dünnes Seil und auch gerade da darf man nicht vergessen, der Typ war ein Footballspieler und da ist ja natürlich auch sowas wie ein Moonsault, eine total unnatürliche Bewegung irgendwie und das dann in so einer Situation unter dem Druck, in dem du dann stehst, dann dazu stehen, dich nicht auf den Arsch zu setzen oder sonst irgendwas, das ist schon verdammt beeindruckend und hat natürlich dann hier auch nochmal gezeigt, so crazy, wohin geht das, ne? Und der nächste Spot, den wir dann ja gehabt haben, war die Sache, dass ein Cole dann benommen sich quasi so nach draußen retten will und dann soll es hier diesen Punt geben. Ja, und ein McAfee tritt dann eben gegen die Ringtreppe. Und auch da muss ich sagen, ich fand das Verkaufen dieser Aktion von Pat gar nicht so verkehrt im Verlauf des Matches irgendwo, weil wir haben schon häufiger gesehen, dass Leute, die aus anderen Sportarten gekommen sind, mit dem Verkaufen von Aktionen immer so ihre Probleme haben. aber er war dann in Figure 4. Ich habe ihm das abgenommen, dass er hier gelitten hat, sagen wir es mal so.
Also klar, man kann jetzt sagen, dass dieser getretene Punt, also ich sag mal, selbst wenn jetzt ein Adam Cole nicht weggezogen hätte, hätte er trotzdem mal noch gegen die Treppe getreten, ne?
Das stimmt.
Von der Ausführung her sah es jetzt nicht perfekt aus, aber hey, das ist halt auch, also für die Umstände wäre es jetzt auch unfair, da zu meckern, finde ich. Den Dingens, den Figure 4, den fand ich aber im Gegensatz zu dir nicht so geil gesellt, weil mich hat das so gestört, dass du hast dann immer diese Phase, wo dann Cole nochmal so mehrfach dran gerissen hat, wo du dann eigentlich denkst, oh, jetzt müsste er sterben, aber da hat sich bei einem McAfee nichts geändert.
Okay, ja.
Also, weißt du, wo dann lag er irgendwie trotzdem, also er hat sich nicht anders bewegt, obwohl dann ja Cole gerade dabei ist, ihm den Fuß abzureißen. Das fand ich ein bisschen blöd.
Ja. Ja, trotzdem, dafür, dass er hier zum ersten Mal im Ring gewesen ist, konnte ich damit leben, wie er es
verkauft hat. Ja, natürlich, klar.
Ja, und ich mochte zum Beispiel auch, dass er beim Ansatz erstmal versucht hat, das Bein quasi so festzuhalten, was dann den Hebel ansetzt. Das sind so die Kleinigkeiten irgendwo, ne? Und das fand ich absolut okay. Wie hat dir es hinterher gefallen, dass wir dann ja sogar noch den Low Blow hier gesehen haben von Pat McAfee, dann die Clothesline und dann auch den Punt und ein Adam Cole hier dann ja wirklich auch noch auskickt. Also hat das für dich gepasst? Hast du gedacht, dass hier der First-Time-Wrestler irgendwo den Anführer der Undisputed Era und NXT-Rekord-Champion hier, dass er den besiegen würde?
Bei dem Punt dachte ich es wirklich ganz kurz. Also, das war ein sehr guter Nearfall, meiner Meinung nach.
Ja.
Also, weil McAfee kann ja auch, also der konnte richtig gut asozial wirken. Wenn auch immer noch Cole so beleidigt hat und hier so, ah, oh, du kleiner Punk. Und klar, tritt er ihm, dann gibt er nochmal einen Tritt in die Eier, weil es passt auch einfach zu ihm, ne?
Ja.
So, es passt wirklich 1:1. Und wo dann auch der Ref guckt, so, was ist denn passiert? Und er so, ja, weiß ich auch nicht, ich hab mich halt gewehrt, aber nichts Illegales. Und wo dann auch den Tritt durchbringt, der auch schon, also ist jetzt nicht der Randy Orton-Punt, ne? Aber was ich halt krass finde, ist, der haut sich dabei ja nicht auf sein Knie, sondern das Geräusch kommt wirklich davon, dass er ihm einfach voll gegen den Brustkorb tritt. Was ich auch schon bemerkenswert finde. Weil ich glaube, der zieht da schon ordentlich durch, der Kollege. Und ich dachte dann ganz kurz, gerade eben, weil es davor diesen Lowblow gab, das könnte es jetzt gewesen sein.
Ja, der Nearfall hier hat super funktioniert in dem Augenblick irgendwo. Und hier auch das Verkaufen von Adam Cole hat hier gepasst. Und ich habe auch gedacht, so, vielleicht ist es hier möglich. Ich habe nicht damit gerechnet. Aber die Struktur des Matches hat es eigentlich hergegeben, dass man das hier durchaus glauben konnte. Und das hat für mich gepasst. Und am Ende war es ja dann trotzdem so, dass dann eben, hier gab es den Superkick. Und dann muss ich ja tatsächlich so ein bisschen kritisieren, weil ich fand, dass diese Finishing-Sequenz, die wir dann gesehen haben, nach diesem Superkick, der war in Ordnung. Also nach diesem, ja, Double-X-Handle-Versuch ist ja dann in den Superkick quasi reingesprungen, der gute Pat McAfee. Und dann sollte es ja hier den Last Shot geben. Das hat aber dann, hat sich dann Adam Cole anders überlegt, hat er gesagt, jetzt machen wir doch lieber den Panama Sunrise. Und ich muss sagen, das hat mich so aufgeregt. Also, dass er dann auch gesagt hat, jetzt komm her und dann taumelt er noch dahin. Das hat für mich überhaupt nicht zu dieser persönlichen Fehde irgendwo gepasst, weil das wirkte alles so in einem Fluss irgendwo, es wirkte natürlich. Und das war das erste Mal, dass ich mich wieder dran erinnert habe, so, ach ja, stimmt, das ist ja Wrestling. Und deswegen, es war wie so ein Videospiel in dem Augenblick und das hat mich so gestört.
Ja, also ich muss sagen, der Panama Sunrise sah unfassbar geil aus. Also so an sich, wie der aussah, das war schon geil. Also, und auch das Ding so zu sellen als irgendwie Nicht-Wrestler, ne, das ist schon krass gut gewesen. Was ich halt insofern nicht verstanden habe, ist, wenn ich jetzt den Typen so hasse und ihm richtig wehtun wollen würde, dann würde ich dem doch volle Kanüle mein Knie ohne Schutz gegen Hinterkopf rammen und nicht den Panama Sunrise zeigen. Also das habe ich so irgendwie nicht verstanden. Klar sieht der Move irgendwie spektakulär aus, ne? Aber wenn ich jetzt jemanden komplett aus dem Leben treten will, dann nehme ich doch den Last Shot.
Ja, du vielleicht, aber vielleicht in der internen Hierarchie eines Adam Cole steht vielleicht der Panama Sunrise mehr für Zerstörung als ein Knie.
Ja, dann hätte er noch diesen Cocky Pin machen müssen, den wir jetzt auch in den WWE-Spielen gab.
Ja, genau. Also das war so das Einzige, was mich am Match gestört hat. Aber insgesamt war das hier deutlich, deutlich mehr als das, was ich mir erwartet habe. Was bei dir?
Ja, ach, auf jeden Fall. Also ich hatte schon wirklich auch Erwartungen daran, dass die McAfee irgendwie abliefert. Aber Stand jetzt, wenn irgendwie eine Fehde passt, habe ich jetzt auch nichts dagegen, den nochmal zu sehen. Ich sag Stand jetzt aber auch, ich weiß nicht, wo man den nochmal reintun könnte, weil das jetzt ja auch wirklich sehr von dieser persönlichen Ebene gelebt hat. Für mich persönlich war es aber, also nicht das beste Wrestling-Match, aber das hat mich in dieser Show am meisten unterhalten, damit hatte ich am meisten Spaß.
Fair enough. Wrestling lebt ja auch vom Storytelling, genau, und von den Charakteren. Und ich finde, dass hier in Pat McAfee wirklich diesen Arsch, um es mal ganz platt auszudrücken, der er eben sein möchte, den hat er super hier dargestellt. Und das war, hat innerhalb der Dramaturgie hat das gepasst. Auch mit Adam Cole, der hier als der Wrestling-Veteran irgendwie so ein bisschen rübergekommen ist. Das hat auch super funktioniert. Ich hatte auch echt viel Spaß mit dem Match. Und das hat mich sehr positiv überrascht, weil ich habe mir hier eigentlich gar nicht so viel von versprochen. Und dann kam eben doch was sehr, sehr Gutes dabei raus. Ich möchte an der Stelle noch mal so eine Frage hier einwerfen. Tatsächlich, das ist jetzt ganz ungeplant, das habe ich ihm keinen nicht gesagt. Wir haben nämlich eine Frage vom André bekommen. Und der André hat sehr alte Podcast von uns gehört und hat mich jetzt hier mit einer alten Meinung konfrontiert. Und er schreibt, ich habe letztens einen älteren Podcast von euch gehört, den ihr vor circa 3 Jahren aufgenommen habt. Du wurdest nach deiner Meinung zu Adam Cole gefragt, also ich. Und dann habe ich wohl gesagt, ich finde, Adam Cole ist so ein Internet-Darling, overrated. Ich möchte nach wie vor wissen, ob ich overrated gesagt habe. Ich habe es nicht nachgeschaut und er hat ja auch
also leider keine. Kann mich aber daran erinnern, dass du Adam Cole wirklich, also ich weiß jetzt nicht, ob der Wortlaut overrated, aber also vielleicht hast du auch einfach als alter Mann überbewertet gesagt. aber daran kann ich mich definitiv erinnern, also an deine Meinung über Adam Cole.
Ja, und dann fragt er eben auch hier, also er zitiert mich weiter, ich finde ihn als Wrestler okay, ich habe aber seine Ausstrahlung nie greifen können. Ich finde jetzt auch, muss ich leider sagen, dieser aktuelle Stable mit Undisputed Era holt mich bis hierhin nicht ab. Ich bin auch kein Adam Cole-Fan. Jetzt fragt er natürlich, also er selber schreibt dann, ich selbst verfolge NXT eigentlich so richtig erst seit der letzten Survivor Series, muss aber sagen, dass ich gerade einen Adam Cole seitdem sehr charismatisch und gut im Ring finde und fragt mich deshalb 2 Fragen. A, würdest du deine Aussage von vor 3 Jahren immer noch so treffen? Und B, in meinen Augen sollte Adam Cole der nächste NXT-Superstar sein, der in den Hauptkader hochgezogen wird, gerade nach seiner Rekordregentschaft, gerne auch mit der ganzen Undisputed Era. Stimmt ihr mir dazu und habt ihr eine andere Meinung? Oder habt ihr eine andere Meinung? Entschuldigung. Erstmal Punkt 1. Ich finde, dass sich Adam Cole in den vergangenen 3 Jahren, und so weit ist es ja inzwischen wirklich schon her, enorm weiterentwickelt hat. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich finde, dass er im Ring deutlich besser geworden ist in seiner Charakterdarstellung, in dem, was er im Ring macht und in der Art und Weise, wie er sich präsentiert und auch in der Art und Weise, wie sich in Undisputed Era präsentiert. Da haben alle von profitiert, die bei der Era sind. Also auch gerade eine Kyle O'Reilly, finde ich, hat sich extrem weiterentwickelt in den vergangenen Jahren. Deswegen Internet-Darling ist er garantiert immer noch. Und ich musste heute tatsächlich auch ein bisschen schmunzeln, als ich die Kommentatoren gehört habe, die gesagt haben, viele vergleichen einen Adam Cole mit einem jungen Shawn Michaels. Da musste ich tatsächlich ein bisschen lachen, weil Adam Cole ist inzwischen schon, in Anführungsstrichen, 31. Als Shawn Michaels 31 gewesen ist, hat er schon WrestleMania geheadlined und war World Champion. Ich sehe Adam Cole als jemanden, der sicherlich das Zeug mitbringt, um ein größerer Star zu sein als das, was er momentan ist. Ich bin mir aber nicht 1000% sicher, ob er diese Superstar-Stufe, glaube ich, die der André hier gerne von ihm hätte, dass er die gehen kann, weil, und da schließe ich mal den Bogen zu Shawn Michaels, weil ich finde, dass einem Adam Cole ein bisschen der Körper dafür fehlt und auch noch ein bisschen dieses ganz, ganz große Superstar-Potenzial fehlt. Also irgendwas ist da, was mir ein bisschen abgeht. Und das ist vor allem, dass der einfach zu dünn und schmächtig irgendwie daherkommt. Und das ist was, was mich jetzt hier bei NXT nicht so stört. Aber im Hauptroster und gerade auch in der Außendarstellung halte ich das für was problematisch sein könnte. Ansonsten halte ich ihn für overrated. Weiß ich nicht. Also ich bin noch immer kein super riesen Adam Cole-Fan, aber ich kann ihn heutzutage deutlich besser ertragen, als ich das damals konnte. Das muss man mal ganz klar so sagen, weil ich damals seine Matches wirklich ganz, ganz furchtbar in der Gänze fand, außer man ist live dabei. Kai, wie siehst du das? Siehst du Adam Cole als nächsten großen Superstar hier, der von NXT hochgezogen wird?
Ja, das ist das Schwierige. Also ich habe da auch letztens noch mal drüber nachgedacht. Also habe ich wirklich. Und ich sehe es halt auch ähnlich wie du. Und es passt ja auch zur Fehde. Weil für mich ist der Typ definitiv der NXT-Star. Der ist auch momentan NXT. Also auch mehr als jetzt irgendwie ein Johnny Takeover oder auch mehr als ein Champer. Weil der Typ trägt das Ding da auf seinem Rücken mit der Undisputed Era. Also die sind für mich NXT in den letzten Jahren. Ich muss trotzdem sagen, dass halt auch ein McAfee oder auch ein Olaf Bleich recht haben. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie dann so ein Adam Cole als mega Superstar WrestleMania Main Evented und dann ernst zu nehmen, sich gegen einen Roman Reigns, einen Braun Strowman oder einen Fiend irgendwie durchsetzt mit seiner Statur. Das klingt zwar irgendwie doof, aber dafür ist er wirklich nicht breit genug. Also der muss da irgendwie noch so ein bisschen was drauflegen, um diesen Superstar-Look zu haben. Also weil, so diese, ich glaube, wir sind sowieso von diesem Larger-than-Life-Ding sind wir sowieso weg. Ich glaube, es hat auch sogar mal ein Triple H irgendwann in so einem Conference-Call gesagt, so, es wird nicht sowas geben wie den nächsten John Cena. So, es wird nicht mehr solche Stars geben. Und ich glaube schon, dass das auch stimmt, weil man einfach Sachen anders macht. Man verlässt sich nicht mehr so auf einen, vielleicht auch gerade jetzt noch mal in so einer Konkurrenzsituation, wo man sagt, ey, wenn die weg sind, dann ist es auf jeden Fall noch mal viel, viel schlimmer, wenn wir dann so einen verlieren. Sondern dass dann irgendwie mehr, also auf mehrere Leute gesetzt wird, wo mal jeder irgendwie in Main Event darf und nicht nur einer ist da 4 Jahre, außer jetzt natürlich, also das letzte Beispiel wäre dann irgendwie ein Roman Reigns. Aber ich würde einen Adam Cole definitiv gerne im Main Roster sehen. Und der hat ja bei NXT auch alles erreicht, wenn wir mal ehrlich sind. Das kommt ja nicht von irgendwoher, dass er jetzt nicht im Title Picture ist, sondern hier diese Fehde mit McAfee hat. Weil der hat ja schon alles gemacht. So, das hat man ja auch schön gesehen in dem Promo-Video zu dieser Fehde.
Ja.
Was er schon alles erreicht hat. Und ich sehe auch eine Undisputed Era im Main Roster, definitiv. Und ich will auch, dass die da ordentlich abreißen und das Ding da übernehmen. Ich habe halt nur die Befürchtung, dass es jetzt A verpuffen könnte, gerade wegen Corona. Nur die Frage ist, wie hältst du sie so lange irgendwie warm und nicht, dass dann irgendwie so eine lauwarme Era im Main Roster debütiert in einem Jahr. Aber ich sehe definitiv das Star-Potenzial in einem Cole, wenn da noch so an 2, 3 kleineren und an dieser großen Stellschraube Körper gedreht wird.
Das sehe ich halt wirklich als großes Problem und derzeit sehe ich es auch als großes Problem, dass im Main Roster so wenig auf Tag Team Wrestling gesetzt wird. Also ich glaube, dass auch sowas wie Undisputed Era hat auch deswegen gut funktioniert, weil man viele gute Gegenparts bei NXT gehabt hat. In der Form wird man das, glaube ich, Main Roster nicht sehen. Also dass man da so das Spotlight auch auf diese Mischung dieser Charaktere gesetzt hat, dass man dieses Tag Team gehabt hat, dass man die anderen Contender irgendwo gehabt hat, das wird's im Main Roster nicht geben. Das ist nun mal der Unterschied zwischen NXT und dem Main Roster. Im Main Roster hast du da eben noch mal eine größere Konkurrenz auch irgendwo. Und da glaube ich, wird sich ein Adam Cole und wird sich auch die Undisputed Era irgendwo schwer tun. Und in Sachen Körper, da muss man auch sagen, wir haben ja auch schon sehr, sehr oft darüber gesprochen, wie sich bestimmte Wrestler ja auch seitdem sie bei NXT sind weiterentwickelt haben. Also prominentes Beispiel Tommaso Ciampa. Guck dir mal Tommaso Ciampa an, als der die ersten Auftritte bei NXT gehabt hat und gucken dir jetzt mal an. Auch ein Adam Cole hat sich weiterentwickelt, aber da fehlt eben noch ein bisschen was in meinen Augen.
Weil der auch jetzt hier was ein Axel Dieter, also ein Marcel Bartel, so an Masse draufgelegt hat.
Zum Beispiel.
Also gibt's ja auch, ne? Also, und ich glaube halt trotzdem, musst du dann irgendwie, wenn du wirklich diesen Schritt gehen willst, dann muss er irgendwie noch halt krasser aussehen.
Irgendwas fehlt da ein bisschen. Und das ist eben auch das. Und ich finde eben auch, dass ich bleibe halt dabei, dass ich kein riesengroßer Adam Cole-Fan bin, aber dass ich ihn inzwischen mir sehr, sehr gut anschauen kann, weil er sich eben weiterentwickelt hat. Deswegen overrated, nö. Aber ich finde ihn eben einfach auch nicht so stark und nicht so dominant und nicht so außergewöhnlich, wie das einige tun. Aber es ist ein guter Wrestler, das war er schon immer. Und er bringt auch eine ordentliche Portion Ausstrahlung mit. Ein Riesenfan bin ich trotzdem noch nicht. Aber ich sehe da auch seine Entwicklung, die er in den letzten Jahren gemacht hat. Da bin ich auf jeden Fall bei dir, lieber André. Dankeschön für die Mail. Wenn ihr da draußen noch Mails uns schreiben möchtet oder uns Fragen stellen möchtet, natürlich gerne an fragen@headlock.de oder bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, einfach headlock.de. Da findet er uns dann auf jeden Fall und könnt uns da eine Nachricht hinterlassen. Und schreibt uns auch gerne mal, was ihr denn von einem Adam Cole haltet. Und glaubt ihr, der ist der nächste Superstar, der dann im Main-Roster beziehungsweise bei Raw und SmackDown dann eben einschlagen wird. Ja, kommen wir mal zum nächsten Match hier. Da haben wir den Kampf um die NXT Women's Championship. Io Shirai, die Championess, gegen Dakota Kai. Und das war so das Match, wo eigentlich für mich am frühesten klar gewesen ist, wie das ausgehen würde. Ich muss aber trotzdem sagen, dass mich hier eine Dakota Kai recht positiv überrascht hat, weil das war das wichtigste Match in ihrer NXT-Karriere bis hierhin. Und ich fand's vom Aufbau her und von der Dramaturgie her recht gut und bin vor allem auch beeindruckt von der Io Shirai, die sich ja hier innerhalb kürzester Zeit selber fast eine Gehirnerschütterung zugezogen hat, bei diesem Backflip, den sie gezeigt hat. Ansehnliches Match, sage ich jetzt einfach mal so, aber relativ standardmäßig, sage ich mal. Wie hat's dir gefallen, Kai?
Anfang relativ holprig, so sehr botchlastig. Dann haben sie aber irgendwie gefunden und dann hat das Ding auch irgendwie seinen Spaß gemacht. Und ich mochte auch hier so, wo du dann so irgendwann die Wut, Schrägstrich Verzweiflung von der Dakota Kai gemerkt hast. Gerade zum Beispiel, wo es dann, also wo dann der Two-Count gebrochen wurde durchs Bein auf Seil von Io. Das war alles ganz gut und ja, also wenn man es jetzt negativ auslegen möchte, sagt man vorhersehbar, aber ich hatte damit irgendwie so, das war okay, da werde ich jetzt aber nicht nochmal irgendwie weiterhin dran denken. Das war ein Match und dann hast du auch den Eingriff, mit dem du gerechnet hattest. Ja, war halt okay so, das ist, also sitzt aber auch, also ist nichts, wo ich jetzt noch lange drüber nachdenken werde.
Nee, das war eben wirklich so. Wir haben hier eine Dakota Kai gehabt, die sehr stark den Arm von der Io Shirai bearbeitet hat, auch sehr aggressiv zu Werke gegangen ist, da auch eben immer wieder da dran gegangen ist und immer wieder versucht hat, jeden Pin hier wirklich zu suchen und zu ergreifen. Also wirklich diese Notwendigkeit, die war hier spürbar. Die Io Shirai hat dann relativ früh dann auch versucht, mit dem Palm Strike hier das Comeback wieder zu generieren, um sich da wieder zurückzubringen. Du hast das jetzt als Bocce angesprochen, das war nach diesem Backflip. Ich glaube, da hat eine Io Shirai auch erstmal ein bisschen gebraucht, bis sie wieder 100% klar im Kopf gewesen ist. Wahrscheinlich ist da ordentlich einmal durchgerüttelt worden. Was ich ganz cool fand, war dieser Scorpion Kick, den wir von Dakota Kai gesehen haben. Auch da mit der Knee Brace, da musste ich so ein bisschen an Jeff Hardy denken. wirklich, also.
Ja, ja.
Und ich mochte die Art und Weise, wie auch eine Io Shirai hier die Offense von der Dakota Kai verkauft hat, dieser verletzte Arm und sowas. Das hat mir gut gefallen. Dieser Go-to-Sleep aus der Ringecke quasi von der Dakota Kai fand ich auch gut. Das war das, was du gerade angesprochen hast, wo dann Io noch das Bein auf Seil bekommen hat. Ja, und dann gab's ja dann nach dem Yakuza-Kick von Dakota, da gab's ja diesen Ref-Bump, da ist ja dann der Ref umgekickt worden. Io mit dem Suplex erst und dann eben mit dem Moonsault. Es gibt Pinfall, Io ist verzweifelt, dann gibt es eben den Eingriff.
Ganz kurz, was ich richtig dumm fand, so, die ist in der Ecke, die sieht, bekommt einseits mit, wie der Ref gerade weggetreten wird, wundert sich dann aber, dass 3 Sekunden später keiner den Three-Count bringt.
Die ist verzweifelt.
Nee, das war schon dumm.
Das
hat mit Ringschleue nichts zu tun, die man als Champion mitbringen muss.
Genau, aber wir haben dann auf jeden Fall den Eingriff von der Raquel Gonzalez hier mit der Pump-Handle-Bomb, die wir hier gehabt haben. Auch eine coole Aktion, wie ich finde, für so eine große Frau, für so eine muskulöse Frau. Gerade neben einer kleinen Io Shirai sah das ja schon recht beeindruckend aus. Und dann den Abschluss gab es ja dann nochmal, als Io zurückgekommen ist, erstmal den Moonsault nach draußen gesprungen ist, auf beide und dann den Moonsault nach innen dann zum Finish. Klare Titelverteidigung. Und dann müssen wir hier, glaube ich, was wirklich wichtiger ist eigentlich fast schon als das Match an sich, weil, also ich habe hier nicht wirklich mit dem Sieg von Dakota gerechnet, sondern es war so ein erstes Outing mehr oder weniger von ihr. Sie konnte sich hier präsentieren. Genau, es war eine Pflichtverteidigung. Aber für Dakota Kai war es auch wichtig, weil gerade nach dem Heel-Turn von ihr hat sie das auch gebraucht, dass sie dann eben sich hier so zeigen kann. Und das war durchaus ein gutes Match, aber es war jetzt eben nichts Besonderes, muss man ganz vorsichtig zu sagen. Da haben wir auch bei TakeOver schon deutlich bessere Damen-Matches gesehen. Aber was sagst du denn? Am Ende gab es ja dann nach dem Three-Count gab es ja dann noch ja die Attacke von Raquel Gonzalez gegen Io und dann ertönte ja die Musik von Rhea Ripley, die dann reinkam mit neuem schwarzen Lippenstift und dann gab's ja den Stare-Down zwischen den beiden, aber ich habe fast gedacht, es gibt hier den Heel-Turn von Rhea. Was hast du da gedacht?
Nee, also damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Also du hast ja schon am Ende gesehen, wie sie dann auch wieder eine, also ich fand so die Kamerashot dann ganz cool, wo dann eine Io dann am Ende nochmal gefeiert hat und du dann auch gesehen hast, wie eine Rhea Ripley im Hintergrund steht und sich denkt, ja, also Bock auf einen Titel hätte ich jetzt schon. und ich glaube, den hole ich mir auch irgendwann in naher Zukunft. Das mochte ich, aber ich fand eigentlich dieses Gegenüberstellen von Gonzalez und Rhea Ripley ziemlich cool, weil du gemerkt hast, yo, da stehen gerade zwei in der Women's Division so zwei Powerhouses.
Ja.
Das ist so, das ist dann so der weibliche Heavyweight Clash. und ich sag mal,
trink ein T-Shirt damit.
Genau. Und eine Rhea Ripley ist ja schon eine Erscheinung. Und noch Gonzalez ist dann ja auch noch mal, ist ja noch mal so ein paar Zentimeter größer. Also, das ist schon irgendwie ganz cool. Und dann hat sie da auch ein bisschen diese Spannung in der Luft. Du denkst, ja, hauen sie sich jetzt oder hauen sie sich nicht? Und dann geht eine Gonzalez zurück und eine Rhea Ripley geht aber noch mal ein Stück weiter nach und ist so, ja, jetzt hauen sie sich aber. Und dann sagt aber eine Dakota Kai, ja, nee, komm, wir gehen jetzt. Also, weiß ich nicht, ich mochte das, ich fand es irgendwie cool, da war eine gewisse Spannung drin. Ja, hatte auf jeden Fall was, aber ich glaube, auf kurz oder lang wird dann eine Rhea Ripley noch mal ins Titelgeschehen eingreifen.
Das denke ich auch irgendwo und ja, war hier eine Pflichtverteidigung, war ein solides Match, aber auch da wieder kein Match, an was man sich jetzt längere Zeit erinnern wird, muss ich auch ganz klar so sagen. Und da hat man jetzt ein paar davon auf der Karte, deswegen ist es auch für mich eher insgesamt ein durchschnittliches Takeover gewesen. Wir haben danach diese Ankündigung gesehen zu NXT UK, da sind wir schon drauf eingegangen. Spannend ist, dass wir jetzt hier auch die Ankündigung haben, dass ein Tommaso Ciampa zurückkehrt. Und Tommaso Ciampa war dafür Retribution eingeplant, Kai.
Ja, der sagt dann, Leute, ich bin weg, ich habe jetzt was anderes zu tun.
Okay.
Ich bin gespannt, was draus wird, ne? Also ob jetzt wirklich, der hatte ja seinen Twitter gelöscht oder seine Tweets gelöscht oder was auch immer. Also mal schauen, ich bin gespannt. Oder ob wir ihn jetzt doch bei, also du weißt ja, wie Entscheidungen getroffen werden, ne?
Ja, klar.
Heute ist es Ciampa, morgen ist es Dijakovic und übermorgen ist es dann vielleicht doch wieder Cody Rhodes. Also keine Ahnung.
Ja, schauen wir mal. Also ich habe nur da gedacht, oh, mein Gott, die ganzen Internetforen plötzlich wieder getrollt oder so, wenn er dann doch plötzlich bei Retribution auftaucht. Ich bin auch gespannt. Aber ich freue mich auf jeden Fall auch, ihn da wieder zurückzusehen, weil ein Ciampa macht NXT auf jeden Fall besser. Dann haben wir diese Szene mit Damian Priest, der ja hier eine Runde Party macht, ohne Badehose, dafür direkt mit Wrestling-Gear in den Jacuzzi springt. Jacuzzi, nicht Jacuzzi. Ja, und dann sind wir beim Main Event hier angekommen. Der Kampf um die NXT Championship zwischen dem Champion Keith Lee und Karrion Kross, begleitet von Scarlett hier natürlich, wie sich das gehört. Und die beiden haben gar nicht groß sich mit irgendwelchen Geschichten aufgehalten. Wir haben den Entrance der beiden gesehen, beides cool, aber dann Keith Lee legt hier sofort los und das steht ja eigentlich im Kontrast zu dem, was wir sonst von ihm sehen. Er ist ja sonst eher jemand, der seine Dominanz ausspielt, Kai. Hier ging es sofort die Post ab und ich habe gedacht so, um diesen Begriff wieder aufzugreifen, das wird hier ein richtig schöner Heavyweight-Clash. Das ist mir gerade eben schon ein bisschen vorweggenommen. Aber ich habe gedacht, jetzt kriegen wir so ein richtig, die beiden hauen sich einfach auf die Fresse und bis einer umfällt quasi. Und irgendwie hat der Kampf mich anfangs sehr in Bann gezogen und dann irgendwie verloren.
Jo, das ist wahr. Das liegt auch daran, ganz subjektive Meinung, bevor ganz böse Kommentare kommen, dass Karrion Kross ein unfassbar langweiliger Wrestler ist. Also weil, muss man ja, also der hat sich ja anscheinend böse verletzt, glaube ich, irgendwie die Schulter ausgekugelt. Man weiß noch nicht genau, was jetzt Sache ist. Es klingt anscheinend sehr fies, aber man weiß halt genaueres erst, nachdem das MRT gemacht wurde. Aber es hat mir hier wieder gezeigt, ich verstehe nicht, warum der einen Tommaso Ciampa squashen durfte. Ich verstehe nicht, warum er hier den Titel wegnehmen darf. Der Entrance ist 0815. Der sieht aus wie jeder Dritte, den ich bei McFit sehe. Der hat eine viel zu unnötig übertriebene Mimik, die mir mega auf den Sack geht. Der hat meiner Meinung nach nichts Besonderes. Ich finde den langweilig wie Streichen.
In zwei
Punkten. Das ist aber alles subjektiv, ne? Also wenn ihr den toll findet, viel Spaß damit. Habt halt keine Ahnung.
ich gebe dir in manchen Punkten recht. Also klar, wrestlerisch ist ein Karrion Kross nicht der allergeilste. Ich finde, also sein Entrance finde ich trotzdem cool. Und ich finde auch, dass der Typ was hat. Ich finde, dass der eine gewisse Ausstrahlung hat. Und ich glaube, dass er jemand ist, wenn man bei einer Live-Veranstaltung ist und du siehst den, dann ist er der, der dir im der unter anderem im Gedächtnis bleibt, weil der irgendwas Bedrohliches, Beeindruckendes mit sich bringt. Hier, das Match hat für mich, wie gesagt, anfangs super funktioniert. Gerade auch diese Szenen, wo die beiden draußen dann gewesen sind und da diese, ja, da beide in die Plexiglasscheibe quasi schlagen. Ich fand diesen Moment so witzig, als die eine umgeklappt ist und Keith Lee dreht sich quasi zu der Scheibe um und grinst ganz kurz, weil sie halt
freut sich so einfach so, ja, das habe ich gerade gemacht.
Ja. Oder auch, dass diese Plexiglasscheibe vielleicht einfach Ehrfurcht vor ihm gehabt hat, weil die ja so 10 Zentimeter vor seinem Gesicht abgebremst hat, ne? Also, das fand ich ganz, ganz cool. Und dann, was mich hier gestört hat, dass das dann so sehr, ja, mat-based fast schon gewesen ist. Also sehr viel Jiu-Jitsu-eskes Groundwork, was wir hier gerade auch von dem Karrion Kross gesehen haben. Da hat mir so ein bisschen die Wucht gefehlt. Zugleich habe ich ein Problem damit, wenn ein Keith Lee so extrem leidet und das verkaufen soll. Das wirkt auf mich nicht natürlich irgendwo und es wirkt irgendwie ein bisschen gestellt. Und mich hat's hier, da gab's so eine Szene am Boden, wo Keith Lee versucht hat, hochzugreifen und hat Kross so am Ohr rumgespielt. Das ist ein Detail, das hat mich aber total wahnsinnig gemacht in dem Augenblick und ich musste lachen. Und das ist natürlich bei so einem ernsten Match irgendwie schwierig. Und es gab sehr, sehr viel Armwork und ich mag ja normalerweise Armwork, aber das hier, da hat mir ein bisschen die Intensität gefehlt, es hat mir ein bisschen die Härte gefehlt und das hat zu lang gedauert alles hier. Also die beiden hätten hier ein bisschen mehr Wucht und ein bisschen mehr Energie, das kam dann gegen Ende wieder. An dem Punkt gab es dann nämlich die Verletzung und dann hat man auch gesehen, dass ein Kross hier extrem gelitten hat. Da gab es ja diese, ich glaube, es war eine Lariat von Keith Lee und ein Karrion Kross hat die verkauft und er ist schief auf dem Arm gelandet. Das kann man sehen in der Wiederholung, dass er da nicht richtig landet. Und er hat sich sofort an die Schulter gegriffen. Kai, du hast es gerade eben richtig gesagt. Es heißt, er hat sich die Schulter ausgekugelt und dass er dann aber hier dann eben noch den Kampf weitergeführt hat, fand ich dann schon wieder sehr beeindruckend. Ändert halt nichts daran, dass der Kampf, dafür, dass der 22 oder 21 Minuten ging, der war zu lang. Da war über lange Zeit nicht genug Intensität und Wucht drin. Und ich kann es leider vollkommen verstehen, dass man hier einen Karrion Kross langweilig findet, weil dieser Kampf war es halt eben auch. Und ich muss aber auch sagen, dass auch ein Keith Lee mich hier nicht überzeugt hat. Also weder von der Art und Weise, wie er verkauft hat, noch sonst irgendwas. Also irgendwie haben die beiden überhaupt nicht für mich geklickt. Das war so mein Hauptproblem.
Du warst ja bei dir. Sehr, also sehe ich halt wirklich auch so. Also was ich halt noch mag, dass er, als er dann im Sleeper war, dass dann irgendwie nicht wieder dieses dumme, ja, ich hau dreimal gegen deine Hand, ah, okay, der ist aus, ja, komm, five up. Sondern dass wieder dieses Klassische war, ich nehme die Hand hoch, lass sie fallen, ah, und er hält sie doch noch fest. Das finde ich viel, viel besser in so Sleepers. Das mag ich mehr. Klar ist das 0815 und wir haben häufig, ah, zweimal fällt die Hand und beim dritten Mal fällt sie dann eben doch nicht. Aber ich mag das mehr als so, ich watschel dir so dreimal durchs Gesicht und sag, alles klar, komm, kann's abläuten. das mochte ich, das hat irgendwie zum Keith Lee gepasst, weil ja auch gerade dieser Sleeper als sehr gefährlich verkauft wird. Ja, aber das, also ist halt, also ich finde den halt einfach, der gibt mir gar nichts. Wirklich so null. Also das ist halt, so egal wie ich da dran gehe, so, das ist alles nur langweilig gewesen. Also auch, was du gesagt, auch diesen Entrance, wenn dann da irgendwie eine Scarlett reinkommt und so Lip-Sync macht, ey, also so entweder, nee, also das, ich finde, das sieht alles lächerlich aus. So, und dann kommt er so, und ja, und das ist alles rot, ja, weiß ich nicht. Also ja, jetzt kommt der Teufel, herzlichen Glückwunsch. ich kann dem wirklich nichts Positives abgewinnen.
Okay. Nicht positiv fand ich übrigens auch das Finish. Also das kam für mich sehr, sehr plötzlich. Es gab ja erstmal dieses Rumgeeier, so ein bisschen auf dem Top Rope, vermutlich auch bedingt durch die Verletzung irgendwo, dass ein Kross dann auch erstmal gucken musste, wie kann ich denn einen Keith Lee überhaupt greifen? Und dann gab's ja den Pinfall, der dann auch, jetzt war so ein kurz vor knapp Pinfall, wo Keith Lee dann ja auch fast schon ausgekickt ist irgendwo. Und ich fand's ganz, ganz komisch. Also es war ein super antiklimatischer Finish hier, ein plötzlicher Titelwechsel. Und irgendwie hat das für mich nicht gepasst. Ich weiß nicht, ob man hier noch on the fly quasi das Finish geändert hat oder sonst irgendwas.
Also das wollte ich auch gerade sagen, das hätte ich mir auch erst vorstellen können. Dass er wirklich hieß, okay, ich kann jetzt doch nicht mehr oder vielleicht können wir es vorziehen, bitte. Also vielleicht war es auch das geplante Finish, aber es wurde dann vielleicht ein bisschen gekürzt, dass noch Minuten hätten drin sein sollen. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber das Finish packte mich halt dann auch überhaupt nicht. Und mir tut's auch fast für den Keith Lee jetzt ein bisschen leid, der ja erst vor kurzem hier auch Champion geworden ist und jetzt schon wieder seinen Titel los ist. Also was hat er für eine Titelregentschaft gehabt?
Ja, ich habe mich auch gefragt, also wohin geht's jetzt? Also irgendwie erst hat er diesen krassen Sieg und entthront Cole als Longest Reigning Champion.
Eben.
Aber bei seiner ersten Verteidigung verliert er dann wieder. Also klar, ein Cross wurde ja auch wirklich als Übermacht dargestellt, ne? Also man denke an den Squash von Ciampa. Er hat mich dann gefragt, soll er jetzt doch ganz schnell ins Main-Roster, oder?
Tja, ein bisschen Rätselraten gerade um die NXT Championship, ne? Also, der Great American Bash war Anfang Juli, jetzt haben wir es ja Mitte, Ende August. Also, ich sag mal, knapp 6 Wochen hat Keith Lee jetzt den Titel gehalten, hatte eine erfolgreiche Titelverteidigung beispielsweise gegen Dominik Dijakovic natürlich. Und jetzt werden wir mal sehen. Ich bin auch mal neugierig darauf, was jetzt hier mit dem Titel passiert, weil auch die Schulterverletzung von Karrion Kross, da ist ja alles möglich. Also von 2-3 Wochen Ausfallzeit bis hin zu, wir erinnern uns an Finn Bálor, der dann irgendwie mal halbes, dreiviertel Jahr einfach weg vom Fenster ist. Bin ich mal gespannt. Und ja, ein Keith Lee, ich weiß nicht, vielleicht ist der einer von den Retribution-Leuten, man weiß es nicht.
Weil man hat den auch eigentlich ganz gut erkannt. Ich glaube, der war einer von den 1,50-Leuten, die relativ mächtig waren.
Hey, du weißt so, wenn man schwarz trägt im Fernsehen, dann wirkt man automatisch kleiner und
schmaler. Das macht halt sehr schlank, ne?
Genau. Nein, ich weiß es nicht. Ich fand den Kampf auch nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat sich gezogen wie Kaugummi. Anfangsphase war noch okay, dann noch bedingt durch die Verletzung unnötig. Schwierig dann natürlich auch für die beiden, das hier durchzuziehen. Hat mich nicht überzeugt und ich muss leider sagen, dass mich dieser NXT-Event auch nicht 100% abgeholt hat. Also, um mal so das Fazit hier einzuleiten. Da war einiges Gutes dabei. Das Leitermatch war gut, der Opening Contest war gut, da war auch noch das Match zwischen Adam Cole und Pat McAfee war gut. Zugleich war da aber wenig dabei, was für mich dieses Takeover-Niveau, was wir jetzt über so viele Jahre gehabt haben, was das erreicht hat. Und wie siehst du hier die Problematik bei dem Event?
Ja, also klar, ein Takeover lebt ja auch immer so von der Crowd, die sehr laut ist, die sehr smarkig unterwegs ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das Event gewirkt hätte, wenn jetzt hier die Leute da gewesen wären. Das ist natürlich nochmal eine andere Sache, wie dann Entrances aufgenommen worden wären, du weißt, was ich meine.
Ja, klar.
Und ich habe halt auch immer noch diese Vermutung, dass trotz Corona so ein bisschen, oder dass man auch weiß, okay, das geht noch lange, dass trotzdem so ein bisschen mit angezogener Handbremse gebuckt wird. Und sich denkt so, ja, so wir machen jetzt die Momente, aber so alles, was so richtige Kracher sein können, die heben wir uns vielleicht noch auf. Die schieben wir jetzt irgendwie, wie es geht, nach hinten und zünden sie dann, wenn wieder Leute da sind. Das ist manchmal meine Vermutung, vielleicht auch eine Hoffnung, Wunschdenken könnte man es auch nennen. Aber an sich war es wirklich, wenn man jetzt trotzdem die Messlatte eines Takeovers daran hält und auch nochmal eines Takeover 30, die auch irgendwie immer, also die haben ja auch immer so sehr krasse Closing-Moments, ne? Wo du so rausgehst und bist so, wow, krass. Und klar hattest du dann hier auch irgendwie einen Karrion Kross, der dann da stand mit Scarlett vor sich und alles rot und hält den Titel in die Hand und hinter ihm diese 3X für Takeover 30. Ist ja auch ein cooles Bild, aber so. Und das ist halt, also das ist so das Geräusch, was du nach vielen Matches machen kannst. Es war cool, hat irgendwie auch Spaß gemacht, aber es war so
ja.
So, an vieles wirst du nicht mehr denken. Also ich glaube jetzt wirklich, klar, ich werde mich immer noch darüber freuen, dass ein Thatcher da irgendwie sein Standing bekommen hat. Das Cole McAfee Match, daran werde ich sicherlich noch auch längere Zeit denken, weil das mich wirklich überrascht hat. Aber den Rest, der war halt da.
Genau, das war alles irgendwo grundsolide, aber mehr dann leider eben.
Aber halt kein Takeover.
Nee. Das hat mir wirklich auch ein bisschen gefehlt. Erst recht kein Jubiläums-Takeover. Das muss man mal so ganz knallhart sagen. Auch hier, wir haben es schon häufiger mal erwähnt, gerade wenn der Main-Event dann eben nicht so 100% zündet, geht man dann eh mit einem komischen Gefühl aus dem Event raus. Hier war einfach wenig dabei, wo ich wirklich außer Hose gesprungen bin irgendwo. Sondern das war alles, das meiste davon war befriedigend bis gut, mit ein paar Ausschlägen nach oben. aber einem derben Ausschlag nach unten im Main Event, der mir halt überhaupt nicht gefallen hat. Auch eine Damen-Division, wo wir schon deutlich Besseres gesehen haben, ohne dass es jetzt irgendwie schlecht gewesen ist, was Io und Dakota da abgeliefert haben. Also es ist ein bisschen underwhelming gewesen irgendwie. Ich war vorher schon nicht so mega gehypt auf den Event, weil das von der Ansetzung her nicht so 100% das gewesen ist, was nicht nur was ich mir erhofft habe, sondern auch was irgendwie so Takeover-Standard ist. Ist ein bisschen schade. Also für mich ist es eine, ich sag mal, eine solide, auf einer Bananenskala, eine solide 4,5, 4 Bananen von 8. Und ein guter Durchschnitt, aber mehr leider nicht.
Ja, ihr hättet auch so eine 4, 5 Tendenz, dann aber doch irgendwie eher zu 4, wenn ich ehrlich bin. So, das hat halt irgendwie bis zu dem Cole-Match hat's kontinuierlich zugenommen, aber dann ist es dann auch wirklich kontinuierlich und dann auch irgendwie auch stark abgefallen.
Ja, na, und das frag jetzt mal ganz ketzerisch, glaubst du, der SummerSlam wird besser als Takeover?
Das ist das Witzige, weil ich wollte mich gerade noch drauf anspielen. Es hieß ja sonst immer, ja, oh, wir haben jetzt, der SummerSlam muss sich wieder verstecken vor Takeover. So wie oft hatten wir es, so dass ich, oh, der Rumble muss sich verstecken vor Takeover. Oh, jetzt Takeover for Mania ist wieder das beste Event des Wochenendes. Ich glaube, hier wird es nicht so sein.
Ja.
Ich glaube, der SummerSlam wird besser. Das SummerSlam klingt auch von der Card her spannender, hatten wir auch in der Preview schon besprochen, dass der Aufbau gar nicht so verkehrt ist, weil auch die meisten Matches irgendwie eine gute oder immerhin generell eine Story haben.
Ja.
Hatten sie zwar hier auch, aber so, da sind mehr Sachen auf der Card, wo ich gespannt drauf bin, was da passiert. Also wer weiß, wir können auch enttäuscht werden, ne? Aber Stand jetzt glaube ich, der SummerSlam wird besser als Takeover.
Ist nicht so unwahrscheinlich, sagen wir es einfach mal so. Also auch da, Takeover war jetzt kein Katastrophen-Event oder sonst irgendwas, aber hat eben dann doch die hohen Erwartungen, die man an so ein Takeover hat, dann eben doch nicht erfüllt. SummerSlam kann mich dagegen positiv überraschen. Ich glaube, da ist einiges Potenzial weiter nach oben drin als nach unten, weil machen wir uns da nichts vor. Die letzten Wochen war WWE jetzt nicht gerade so das geilste Programm der Welt. Ich glaube, da ist durchaus Potenzial drin, dass wir hier ja unterhalten und ja durchaus positiv gestimmt aus der Veranstaltung rausgehen. Wir haben jetzt auch noch False Count Anywhere Match hier, Kai, zwischen Braun Strowman und dem Fiend. Das wurde ja auch kurzfristig noch angekündigt. Da werden wir dann morgen drüber sprechen. Ich bin gespannt, wie das wird.
Genau.
Aber, ja?
Nee, ich habe nur gesagt, genau, das haben sie einfach mal wieder aus dem Nichts heraus angekündigt.
Ohne uns zu fragen, die Schelme. Aber ich würde sagen, damit sind wir dann auch hier durch mit unserem Review-Podcast zu NXT TakeOver. Ist auch mal wieder ein bisschen länger geworden als gedacht. Morgen, beziehungsweise morgen machen wir auf jeden Fall den Review-Podcast. Ich nehme den auf jeden Fall auf. Ich weiß nicht, ob ich den schon am Montag online stelle oder ob der erst am Dienstag erscheint. Das hängt ein bisschen von meiner privaten Zeitplanung ab. Aber den gibt's auf jeden Fall. Und da könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir da auch zeitnah nachliefern werden. Und ansonsten, wenn ihr noch ein bisschen mehr haben möchtet, ihr wisst, Patreon und Steady, da gibt's unter anderem jetzt aktuell das Watch-Along zum SummerSlam 2005. Auch das legendär mit mit Chris und David, so rum. Und ja, da werden wir uns auf jeden Fall jetzt dann in den kommenden Tagen wieder hören. No Holds Barred ist für nächste Woche ebenfalls geplant. Und ich glaube, der Chris hat sogar schon das nächste Kapitel von Der Elf, den sie Ulf nannten, fertig geschrieben. Also, wer uns bei No Holds Barred kennt, der weiß, da gibt's wieder einiges zu lachen. Und in dem Sinne sage ich aber jetzt hier tschüss bis zur SummerSlam Review, die dann auch schon jetzt in den kommenden Tagen folgt. Also freut euch da drauf. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.